Die Presse. Bevor es gleich losgeht mit dieser Folge, ein kurzer Hinweis. Sie hören hier eine Live-Aufzeichnung unseres Podcasts »Was wichtig ist« direkt vom Europäischen Forum Alpbach. Da waren wir in der vergangenen Woche bereits zum 7. Mal, um für unser Kongressjournal zum Hören Interessantes und Spannendes für Sie zusammenzutragen. Sie können das in den Folgen seit Sonntag nachhören. Die heißen »Was in Alpbach wichtig ist« und da erfahren Sie, wer oder was in diesem Jahr beim Forum zu sagen hatte. Wir haben dort auch den CEO der Erste Group morgens um 8 Uhr früh zum sogenannten Morning Briefing im Alpbacher Feuerwehrhaus vor Publikum gebeten. Ein interaktives Format, bei dem es auch darum geht, Fragen aus dem Publikum aufzunehmen. Wir hoffen, alle Fragen sind auch akustisch gut genug zu hören und wünschen gute Unterhaltung mit dieser Live-Podcast-Aufnahme. Das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse mit einer Live-Edition direkt vom Europäischen Forum Alpbach. Mein Name ist Anna Wallner, ich bin schon seit vielen Jahren Journalistin bei der Presse und dort unter anderem für Audio und Video zuständig. Meinen Gast brauche ich, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Peter Bosek, CEO der Erste Group seit Juli 2024, also jetzt schon über 2 Jahre. Und diese Art von Briefing oder Setting, das wir heute hier haben, ist auch so gedacht, dass wir ungefähr so ab 20, 25 Minuten natürlich aufmachen und hier auch Fragen von euch gerne annehmen. Ich habe mir gedacht, es ist sehr früh, wir fangen locker an. Das heißt, die erste Frage ist ein bisschen nur so zum Einspielen. Das Motto des diesjährigen EFAs lautet How Europe Wins. Das hört man ja immer und oft in diesen Tagen. Ist Europa aus Sicht eines Bankers gerade auf einer, eher auf der Gewinner- oder auf der Verliererseite?
Ich glaube, ich sehe noch ein bisschen Aufholbedarf, aber ich will nicht in das übliche Europa-Bashing verfallen. Also erstens einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Ich bin zutiefst beeindruckt, dass so viele Menschen schon um 8 hier sitzen. Bin auch sehr beeindruckt von der Technik hier. Das schaut fast aus wie ein Schwert eines Jedi-Ritters. Um auf Europa zurückzukommen, ich glaube, es gehen jetzt viele Dinge in die richtige Richtung. Haben wir das richtige Tempo? Nein. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass es uns gelungen ist, in den letzten, im Wesentlichen eigentlich seit Februar 22, den Sense of Urgency in Europa schon deutlich zu erhöhen. Es gibt jetzt viel mehr Investitionen in militärische Verteidigung. Natürlich dauern die Dinge lang, weil es sinnvollerweise auch Procurement-Abteilungen in Regierungen gibt. Es gibt viel mehr Diskussion um die richtigen Dinge. Was uns noch fehlt in der einen oder anderen Ecke, ist sozusagen die Fähigkeit, das auch dann alles umzusetzen. Also der Schritt von der Diskussion zur Handlung ist in der europäischen DNA noch ausbaubar. Nicht bei den Amerikanern, da gibt es weniger Diskussion und viel Handlung. Manchmal Handlung ohne Inhalt. Wir sind genau das Gegenteil. Und so ein bisschen eine Annäherung an das amerikanische Just Do It wäre fein. Aber wir sollten auch aufhören, bei uns selber alles schlecht zu reden in Europa, egal ob auf europäischer Ebene oder auf nationaler Ebene. Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung. Viel zu langsam, noch einmal, aber wir haben politische Prozesse, die versuchen, 27 Länder zu integrieren und diese Dinge dauern.
Gut, dann gehen wir gleich konkret in eine Sache, die für die Erste Group im vergangenen Jahr zweifelsohne sehr wichtig war. Wie alle hier im Raum wissen dürften, stand das vergangene Geschäftsjahr natürlich ganz im Zeichen der Übernahme der Santander Bank Polska. Das ist, kann man so sagen, eine der größten grenzüberschreitenden Bankentransaktionen in Europa der vergangenen Jahre gewesen. Im Jänner war das Closing, mittlerweile ist auch das Rebranding abgeschlossen. Jetzt frage ich, weil immer alle von Erfolgen sprechen und wir sind immer noch in der Aufwachphase, damit wir nicht wieder einschlafen, mache ich es einmal anders. Ist irgendetwas schiefgelaufen in dem Jahr?
Bis jetzt nicht.
Was hätte denn schieflaufen können?
Ganz vieles.
Also was das ist zum Beispiel? Nein, nehmen Sie uns also, mit auf
nein,
der,
also bei so einer, großen Transaktion. Wir hatten Mai 25 hatten wir Signing. Dann muss man sich bemühen, um alle sozusagen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen, alle Genehmigungen zu bekommen. Dann hatten wir das Thema Rebranding. Sie haben das jetzt so elegant in einem Halbsatz erwähnt. Das war durchaus herausfordernd, weil wir hatten in Summe wirklich 48 Stunden Zeit, immerhin. Ja, für ein paar hundert Milliarden in 48 Stunden Rebranding war durchaus eine Herausforderung, wo wir uns sehr intensiv vorbereitet haben, viele Monate hindurch. Wir haben ein sensationelles Team, das das gehabt hat. Und dann hat es funktioniert. Hätte das schiefgehen können? Natürlich, Big Style. Ja. das ist ja auch nicht nur, dass man sich vorstellen muss, wir tauschen das Logo auf der Filiale aus, das ist ja auch ganz viel IT. Und sie wollen natürlich, dass die IT Sonntag am Abend und morgen in der Früh genauso gut funktioniert. Weil das Wichtigste in solchen Transaktionen ist ja, das so zu machen, dass die Kunden mehr einen Vorteil haben und definitiv keinen Nachteil. Also da waren ganz viele Menschen extrem stark engagiert und involviert und deswegen hat es funktioniert.
Und nicht einmal bei so einer 48-Stunden, quasi der Letztphase, wo das dann alles wo der Schalter umgedreht werden musste, ist irgendwas schiefgelaufen?
Nein, muss ich enttäuschen.
Was sind denn die zwei oder drei Dinge, die Sie jetzt wissen, die Sie davor nicht wussten? Weil ich meine, natürlich weiß man, was es bedeutet, so eine Übernahme anzugehen, wie lange sie dauert, auch rechtlich, bis alles durch ist und so weiter. Aber was ist jetzt sozusagen eins der Learnings aus diesem Jahr oder überhaupt über einem Jahr?
Also wir haben uns natürlich im Vorfeld, bevor wir dann sozusagen Signing hatten, sehr intensiv mit dem Gedanken beschäftigt, wie machen wir das governance-mäßig. Nicht, weil das ist ist unser größter Markt, das ist unsere größte Bank, war unsere größte Akquisition und hat uns als Unternehmern dramatisch verändert. Es hat uns in eine andere Liga katapultiert. Und das ist nicht nur ein Thema von Risikoprofil oder Liquidität oder Kapital, das ist auch ein stark kulturelles Thema. Weil am Ende des Tages muss man alles managen und das hat was mit Menschen zu tun, ausschließlich. Und wie es uns gelingt, die polnischen Kollegen in die Gruppe zu integrieren, sie willkommen zu heißen und dann mit ihnen einen Arbeitsmodus zu finden, dass man all diese Dinge so bewältigen kann, das war rückblickend betrachtet viel einfacher, als ich gedacht habe. Es ist eine Situation gewesen, die uns sehr positiv überrascht hat, dass das so schnell eine vertrauensvolle Beziehung wird. Ich muss auch sagen, wir hatten auch große Unterstützung von der lokalen Aufsicht, von der Europäischen Zentralbank, von der österreichischen Aufsicht. Also es waren alle eigentlich sehr, sehr happy, dass es wieder seit langem eine größere Transaktion gegeben hat, dass wir eigentlich die größte Unterstützung bekommen haben, die man sich vorstellen kann.
Ich glaube, es ist auch allen bekannt, dass Sie immer wieder auch in Interviews schon sehr, fast schon geschwärmt haben vom polnischen Markt. Wo kann man denn den polnischen Markt mit dem österreichischen Markt, also wo sind die größten Unterschiede?
Punkt 1, die Größe. Das ist so 9,2 Millionen und 38 Millionen Einwohner macht einen riesen Unterschied. Die Größe der Volkswirtschaft ist natürlich ein Unterschied. Und last but not least natürlich die Dynamik, die in dem Land herrscht. Das Land hat sogar eine Finanzkrise gut überstanden und haben eigentlich seit 25, 30 Jahren eine unfassbare Wirtschaftsentwicklung gezeigt. Und da ist einfach eine positive Grundstimmung in dem Land. Das ist ein Land, wo Menschen eine klare Zukunft vor sich sehen in wirtschaftlicher Hinsicht und bereit sind, dafür zu arbeiten. Das ist eine Situation, wo Menschen verstehen, dass Wohlstand erarbeitet werden muss und nicht nur verteilt wird. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Mhm.
Bisher war es ja so, dass Tschechien der wichtigste Markt der Gruppe war. Jetzt ist, wie schon erwähnt, Polen hat da aufgeholt. Das heißt, das Gewicht in der ersten Familie hat sich da jetzt schon verschoben, oder?
Ja, natürlich. Aber das ist auch so ein positiver Effekt, wie unsere tschechischen Kollegen mit den polnischen Kollegen oder ist alle Kollegen eigentlich innerhalb der ganzen Gruppe arbeiten, ist extrem erfreulich zu sehen. Also wir haben vor ein paar Monaten eine Managementkonferenz in Warschau gemacht und es haben alle Länder sozusagen das Management in Vertretung der Länder die Polen willkommen geheißen in der Gruppe und das war großartig. Also ich bin deutsch gesagt, war zutiefst beeindruckt. Es hat fast so ausgeschaut, als hätten wir das irgendwie gesteuert in der Kommunikation. Haben wir aber nicht. Das war wirklich sehr fein. Und es ist einfach, in der Slowakei war ich auf der 200-Jahr-Feier und die haben sich damals extrem gefreut, dass wir Polen machen. Also das ist ein extrem schönes Momentum. Mhm.
Wenn wir jetzt in der Region bleiben und nach Ungarn schauen, ist ja das Ungarn, Land Ungarn, der Staat Ungarn besonders spannend seit dem politischen Wandel im April und seitdem Peter Maurer jetzt Orban abgelöst hat. Wie ist da euer Blick oder Ihr Blick auf den ungarischen Markt?
Der ungarische Markt hat sich gedreht, fairerweise muss man sagen, schon ungefähr 12 Monate vor der Wahl. Das hat, glaube ich, mehr volkswirtschaftliche Hintergründe, dass Ungarn sehr lang in einer Phase des Deleveragings war. Also sozusagen die Kreditnachfrage war für viele, viele Jahre unterentwickelt, hat sich dann gedreht. teilweise natürlich schon auch aufgrund von unterschiedlichen Förderungen, die es gibt. Die Stimmung im Land ist eindeutig eine Aufbruchsstimmung. Also das hat man auch gesehen am Wahlabend. Wann haben wir das letzte Mal einen Politiker gesehen, der vor dem Parlament tanzt? Gibt es relativ selten. Also, glaube ich, sehr erfreuliche Stimmung. Es gibt jetzt eine viel bessere Beziehung mit der Europäischen Union. Ungarn, glaube ich, bekommt jetzt oder hat im August sozusagen 10 Milliarden bekommen von den ausstehenden 16 Milliarden. Das wird sozusagen die weitere wirtschaftliche Entwicklung in dem Land weiter befeuern im positiven Sinn. Trotzdem darf man nicht unterschätzen, es ist noch immer ein relativ hohes Budgetdefizit.
Ich wollte gerade sagen, ein Land, das in einer wirklichen Krise ist.
Das Wichtigste ist, der Entwicklung jetzt Zeit zu geben. Nicht die Erwartungshaltungen zu schnell nach oben schrauben, ja, sondern dem Land auch ein paar Jahre Zeit lassen, die wirtschaftliche Infrastruktur so zu bauen, dass Ungarn wieder nachhaltig, langfristig erfolgreich sein kann. Weil manche Dinge in Ungarn auch nicht, also es hat auch Dinge gegeben, die auch gut funktioniert haben, dass Ungarn das europäische Headquarter von BYD hat, halte ich jetzt per se für einen Vorteil. Ja. Dass Ungarn gut ist in der Batterieproduktion, auch ein Vorteil. Ja, also, aber das spricht sehr für die ganze Region in Zentraleuropa, dass diese Volkswirtschaften sich gut an neue Situationen umstellen können. Das hat schon was mit Mindset zu tun. Ne? Und das hat Ungarn in manchen Bereichen schon getan. Also langfristig bin ich extrem hoffnungsvoll für Ungarn, weil Ungarn sagen einer der Länder ist in dieser Region mit dem stärksten emotionalen Unternehmertum. Ne? Also das wird gut werden, aber man muss den Dingen Zeit geben und man soll es nicht mit zu hohen kurzfristigen Erwartungen überfordern.
Aber wie lange ist Zeit geben?
3, 4, 5 Jahre. Also Wirtschaftsentwicklungen passieren in diesen Zeiträumen, oder? Wir haben auch in Österreich alle gelernt, nur durchs Handauflegen wird es nicht gut.
Wenn wir jetzt uns diese ganze Region ansehen, dann kann man natürlich sich fragen, um jetzt wieder zu Österreich zurückzukommen, ob man sich sozusagen, wenn man es jetzt sehr flapsig formuliert, dem faulen Westen eher zuordnen will oder sich eben der Energie dieser wachsenden Länder, die auch so einen starken politischen Umbruch hinter sich haben, anschließt. Also die Frage ist natürlich eine rhetorische Frage. Aber sehen Sie da sozusagen Österreich? Wir sind immer eher beim faulen Westen oder sind wir doch eher dort, dass wir uns von der Energie
Ich verstehe natürlich die flapsige Formulierung. Ich für mich erkläre es mir nur ein Stück anders. Ich glaube, wir sind in Westeuropa in einer Situation, dass wir soziale Wohlfahrtsstaaten haben, die deswegen unter Druck sind, weil uns die Demografie dagegen geht. Also es ist einfach klar, wenn weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt kommen, dass diese Pensionssysteme unter Druck kommen, weil Menschen ja erfreulicherweise länger leben. Das sollten wir uns ja eigentlich freuen darüber und das nicht als Problem sehen. Die Frage ist, wie adaptiere ich diese Systeme, dass sie für alle funktionieren? Auch vor allem für die jungen Menschen. Ich glaube, das ist die große Herausforderung in Westeuropa und es gibt politische Prozesse, wo viele zu viel Angst haben vor Veränderung, weil sie glauben, dass sie damit sozusagen der Opposition zu sehr in die Hände spielen. Ich glaube, Menschen warten auf Veränderung, weil für jeden klar ist, dass sich Dinge entwickeln müssen oder verändern müssen. Ich glaube, da muss man Schritt für Schritt aus dieser Angststarre auch ins Tun kommen. Natürlich ist die Situation in Zentraleuropa eine andere, ja, weil dort einfach sozusagen ein Aufholwille da ist und dieses gemeinsame Verständnis, dass man sich Wohlstand erarbeiten muss. Ja, egal, welche Regierungskoalition in den Ländern, jeweils egal ob Polen oder Tschechien, sind für mich zwei so Role Models, dass egal, wer in der Regierung sitzt, die Wirtschaft entwickelt sich immer. Ja. Und ich glaube, das ist auch eine Situation, die ich mir für Österreich wünschen würde. Ja. Wir können uns jetzt alle gemeinsam darüber beschweren, dass die Regierung das anders machen sollte oder das anders machen sollte. Am Ende des Tages geht es darum, dass Wirtschaft selber aktiv ist, oder? Wir sind ja keine staatskontrollierte Wirtschaft. Ja. Ich habe jetzt auch nicht unsere Bundesregierung angefragt, ob ich jetzt in Polen was investieren soll oder nicht. Ja. Wir haben das in uns lang diskutiert mit unserem Aufsichtsrat und dann getan. Ja. Und ich glaube, das fehlt in Österreich. Österreich hat absolut die Chance, sich zu entscheiden, ob wir Teil des Stillstands in Westeuropa sein wollen oder des Momentums in Zentraleuropa. Wir können historisch beides. Ja, und wir sind geografisch extrem gut positioniert. Wir haben enge wirtschaftliche Verknüpfungen mit Zentraleuropa. Und ich glaube, es ist viel besser, ein zusätzliches Handelsabkommen, was auch immer, mit Polen, Tschechien, Ungarn oder sonst was zu machen, als darauf zu warten, dass die Europäische Union eine Vereinbarung mit Indien findet. Das dauert wieder 25 Jahre. und dann überlegen wir uns wieder, ob wir es doch wollen. Ja? Und das ist irgendwie ein wenig sinnlos, sondern das Gute liegt auch um die Kurve. Ja? Also und das ist für uns kulturell sehr einfach, daraus einen Vorteil zu ziehen, und das sollten wir einfach tun.
Aber wenn ich jetzt zugehört habe und das Stichwort Aufholbedarf gerade in osteuropäischen Regionen gefallen ist, dann ist ja oft so, wenn man über österreichische Wirtschaft spricht, dass man den Eindruck bekommt, dass viele Menschen sagen, na ja, es geht uns ja eben noch immer nicht so schlecht, dumm tun wir nichts. Ja. Und dann gibt es natürlich Wirtschaftsmenschen, die Manager, die ihre Bilanzen im Blick haben, die sagen, bitte, wie viel schlechter soll es denn noch werden, bis man endlich etwas tut? Wer hat da mehr Recht? Oder bis man endlich in dieses Tun kommt, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Ich glaube, das Wesentlichste daran ist zu verstehen, was gerade passiert. Weil nur dann kann ich Zukunft verstehen oder gestalten.
Und ich glaub, aber wissen wir wirklich, was gerade passiert? Also verstehen das alle, was gerade passiert?
Naja, ich glaube, es ist sehr offensichtlich, wenn man jetzt sozusagen den europäischen Blick drauflegt, dass Industrie in Europa schwieriger wird. Und das sehen wir jetzt, das ist kein Newsflash, das sehen wir seit vielen, vielen Jahren. Und ein Abwandern von Industrie in wesentlichen Bereichen in andere Teile der Welt. Punkt zwei, glaube ich, ist es auch sehr offensichtlich, dass es einen großen Technologieschub gibt. Wissen wir genau, wie sich das entwickeln wird? Natürlich nicht. Das, glaube ich, wäre völlig vermessen, jetzt runter zu deklinieren, welche genauen Einflüsse AI hätte in den nächsten 10, 20 Jahren. Aber es ist sehr klar, da passiert gerade was fundamental ist. Das ist fast so, es ist eher wie die Erfindung des Buchdrucks als die Einführung des Internets aus meiner Sicht, weil es in so viele Lebensbereiche reingeht. Und es ist sehr offensichtlich, dass damit neue Wirtschaftsinfrastruktur geschaffen wird. Wirtschaft wird in manchen Bereichen oder in vielen Bereichen anders funktionieren, als sie heute funktioniert. Und das Wesentlichste, was wir alle tun müssen, ist jetzt, uns so aufzustellen, dass wir bei der nächsten Weiterentwicklung von Wirtschaftsinfrastruktur dabei sind. Das heißt, es ist in jedem Fall sinnlos, so zu tun, als würden wir alles so lassen können, wie es ist. Das gilt für mich in der Bank genauso. Ich muss ja auch Kompetenzen aufbauen, die es schaffen, sozusagen diese neue Wirtschaftsinfrastruktur zu finanzieren. Es ist nicht gut gegeben, dass wir immer alle Kompetenzen bei uns haben. Und wenn Sie sich die letzte große Veränderung der Wirtschaftsstruktur anschauen, hat Europa verschlafen, komplett. Wir haben noch zusammengeschraubt und haben uns gefreut, während der Rest der Welt Software entwickelt hat, die letzten 15 Jahre. Und europäische Banken funktionieren so, ich gebe ihnen einen Kredit und will dafür eine Sicherheit. Und wenn sie keine Sicherheit haben, wird es entweder extrem teuer oder ich sage doch nein. Das ist mit der Software schwierig, mit der Sicherheit. Weil sie können mir zwar einen Source Code geben, aber ich bin Jurist, ja, verstehe ich, den weiß ich nicht. Ja. Und ich glaube, das sind Dinge, die man sich ernsthaft überlegen muss. Wie stellen wir uns auf, um bei der nächsten großen Veränderungswelle dabei zu sein? Und das trifft alle gleich. Und das ist nicht, haben wir verschlafen oder ist der schuld oder der schuld, wir sind ein bisschen zu sehr in diesem Blaming-Game, oder?
Das stimmt, das können wir gut.
Und, genau, das können wir gut, und dann sind wir aber so müde vom gegenseitigen Blamen und vom Diskutieren, dass der nächste Schritt zu sagen, jetzt probieren wir einfach was aus, ja, der fehlt und da müssen wir hin, aber es wird besser. Ja. Jetzt gibt es in Oberösterreich, macht Google ein Datencenter. Das ist seit sehr langer Zeit geplant, nach meiner Information. Jetzt sind wir wieder alle aufgeregt. Ja. Wenn wir unsere iPhones weiter verwenden wollen, wäre es gut, wenn wir die Daten irgendwo bei uns in der Gegend speichern könnten. Und das sind so Dinge, die muss man irgendwie antreiben. Sonst sitzen wir in 5 Jahren da und dann ist es wirklich, wirklich schlecht.
Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich einmal ins Publikum schaue. Gibt es eine Frage an Peter Bossek? Oh, gerne kurz sagen, wer Sie sind, da hinten und da vorne.
Hallo, mein Name ist Justin Zuberger, ich bin Klima- und Energieexperte mit Greenpeace. Und weil wir heute über Herausforderungen reden, möchte ich auch die Klimakrise natürlich ansprechen. Ich glaube, der Hitze ist noch mal sehr gezeigt, wo wir gerade stehen. Und Banken haben natürlich eine Verantwortung darin, auch ihr Geld in fossile Investitionen zu geben oder auch nicht. Und da ist meine Frage, bei der Arctic Group ist es ja so, dass die Kohleausstiegspolicy von 2030 nach 2035 nach hinten verschoben wurde, in der Zeit, wo wir mehr Ambitionen und nicht weniger bräuchten. Da einerseits die Frage, warum, und andererseits auch die Frage, die erste Wirkung investiert immer noch in Unternehmen, die weiter in die Öl- und Gasexpansion gehen, obwohl wir wissen, laut der Internationalen Energieagentur, wenn wir 1,5 Grad erreichen wollen, dann haben wir keinen Raum für neue Exploration. Gibt es da Pläne, auch aus diesen Unternehmen heraus zu investieren?
Dass die Klimakrise da ist, brauchen wir gar nicht diskutieren. Und dass wir alle anstrengen, aber das wird ja interessanterweise jetzt in manchen Bereichen diskutiert, das finde ich völlig absurd. Ja. Und dass wir alle gemeinsam Anstrengungen unternehmen müssen, um die Situation zu verbessern, ist auch völlig richtig. Das, was ich gelernt habe in den letzten 2-3 Jahren, wie diese 1,5 Grad zustande kamen in der Festlegung als Ziel, war es ja schon noch ein Abwägen damals, zu sagen, welche negative Effekte sozusagen durch Klimaveränderung werden Gesellschaft betreffen und welche Effekte ist Gesellschaft bereit mitzutragen, um sozusagen dagegen arbeiten zu können. Und damals hat man dann irgendwann relativ pragmatisch, was ich gar nicht schlecht finde, das will ich keinesfalls kritisieren, zu sagen, wir nehmen uns dieses 1,5 Grad Ziel vor. Ich glaube, wir werden uns jetzt auch einig sein, dass in den letzten Jahren die gesellschaftliche Bereitschaft für die Klimaveränderung weniger geworden ist. Und ich glaube, also jeder findet ein Windrad gut, es soll nur bitte nicht neben uns sein, oder? Und ich glaube, wir haben Bundesländer, die in Volksabstimmungen gegen Windenergie gestimmt haben. Finde ich das gut? Nein, aber es ist Fakt. Und ich glaube, wir müssen überlegen, wie müssen wir unsere Aktivitäten verändern, um mehr Erfolg vorweisen zu können. Und ich glaube, es geht dahin, dass sich die Europäische Union dazu vor ein paar Jahren entschieden hat, sozusagen das Leben von Menschen regulieren zu wollen und andere Teile der Erde mehr auf Technologie setzen, um aus dieser Situation rauszukommen. Und ich glaube, dass die Mischung gut wäre, weil es ist, wenn Sie Bevölkerungsumfragen lesen, jeder ist an dem Thema hochgradig interessiert, weil jeder versteht, das ist ein generationenübergreifendes Thema. Die Bereitschaft, aber selber Einschränkungen hinzunehmen, ist beschränkt. Ja. Und ich glaube, es muss uns gelingen, dieses Thema positiv zu besetzen. Um Ihre Frage konkret zu beantworten, warum haben wir die Policy um 5 Jahre verlängert zum Thema Kohleausstieg, ist, weil wir sehen, dass die Unternehmen nicht so schnell sind in der Transformation, wie wir gedacht haben. Das ist es. Heißt das, dass wir von unseren Zielen abrücken? Nein. Also ich glaube daran, das kann sein, das werden Sie wahrscheinlich anders sehen. Da sitzt man ein bisschen auf zwei unterschiedlichen Seiten des Tisches. Ich glaube, dass es uns gelingen muss, Wirtschaft in Summe zu transformieren. Also wenn ich von heute auf morgen rausgehe, bringt es auch nichts. Ich verstehe, dass ihr das verlangt. Ich würde wahrscheinlich das Gleiche verlangen, wenn ich in Ihren Schuhen wäre. Ich sehe mich in der Verantwortung, ja diese gesamtvolkswirtschaftliche Situation auch in eine Richtung zu bringen, dass sie stabil ist.
Wir haben uns die letzten 3 Tage vor allem mit Savings und Investment Union unterhalten. Ich frage, wie man die tausend Milliarden, die auf Sparkonten der Grund liegen, produktiv, vor allem der Hermann Hauser das gekriegen, in die Tech-Entwicklung transform bewegen könnte. Wie sieht das die Erste, die natürlich auch von der Zinsspanne lebt? Wollen wir hier weiter die Banken mit diesem limitierten Kapitalmarkt? Oder gibt es eine Möglichkeit, dass die Banken hier eine Rolle spielen, um diese
produktiv Kapital? Da gibt es natürlich absolut eine Rolle für die Banken, das ist überhaupt keine Frage. Wir kommen auch überhaupt nicht aus der Ecke, dass wir jetzt da die Sorge haben, dass ich Zinsertrag verliere. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Wir wünschen uns seit 30 Jahren, dass mehr Menschen in Asset-Management-Produkte investieren. Das passiert auch übrigens. Also wenn Sie jetzt schauen, Menschen fangen viel früher an, in Asset-Management zu investieren. Ich glaube, wo ich ein bisschen eine Outlier-Meinung habe, ist, wir sollten nicht von Zero to Hero werden. Also ich sollte jetzt nicht alle meine Kunden überzeugen wollen, dass sie ihre Spareinlagen in Asset Management drehen. Ich glaube, da gibt es einen ganz wesentlichen Schritt davor und das ist sozusagen der Aufbau des institutionellen Kapitalmarkts in Europa. Weil der Riesenunterschied zwischen angloamerikanischen Raum und Europa ist, Angloamerikaner haben riesen Kapitalpools. Ich bin immer zutiefst beeindruckt, wenn ich in den USA auf Roadshow bin und Fonds treffe, wie viele unterschiedliche Fonds dort gibt und die haben alle unfassbare Vermögen an der Management und das fehlt uns in Europa. Wir haben keine Unis, die große Fonds haben, wir haben relativ wenig private große Fonds. Aber auch da, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Ich würde nur davor warnen, Privatkunden gleich in den Kapitalmarkt zu schicken, weil ich muss vorher einen Sekundärmarkt aufbauen. Ja? Ich kann nicht alle meine Privatkunden reinholen und dann ihnen keine Möglichkeit eines potenziellen Exits zu geben. Ich glaube, ich habe mich extrem gefreut, muss ich sagen, dass der Bundeskanzler vor ein paar Tagen in Österreich, jetzt um von Österreich zu sprechen, vorgeschlagen hat, da eine stärker kapitalmarktorientierte zweite Säule zur Unterstützung der ersten Säule zu bauen. Das muss man natürlich jetzt noch konkret ausarbeiten. Aber ich war deswegen so erfreut, weil Markus Gstöttner hat, glaube ich, im ORF eine kurze Sequenz gehabt, wo er gesagt hat, das wird 20 bis 30 Jahre dauern, dass es funktioniert. Und da hat er absolut recht. Und ich finde es sehr gut, das ist ja auch beim Klimathema genauso, dass sich Politik jetzt wieder beginnt, mit Langfristthemen zu beschäftigen. Beim Klimathema könnte man gemeinsam noch was anstellen, dass es auch da mehr Politiker gibt, die sagen, das zahlt in 30 Jahren zurück. Ja, das hilft mir nicht in der nächsten Wahl. Weil wenn wir das jetzt machen, was die Regierung vorschlägt, großartig, werden wir das in den nächsten 3 Jahren merken? Nein, natürlich nicht. Ja, aber für unsere Kinder wird es fein. Und den Anspruch in der Kombi, ich lieb's.
Daran würde ich sich eben auch meine Fragen anschließen, was der Herr Stocker eben vorgeschlagen hat. Glauben Sie grundsätzlich, ist das eine gute Richtung, auch wenn ein kapitalgedecktes System vielleicht in Teil grundsätzlich zu machen? Und geht der Schritt weit genug mit den 700 Millionen im Jahr? Und sollte dann zum Beispiel, was jetzt eben in wichtige Infrastruktur investiert hat, soll es da gut vorgehen gehen, also zum Beispiel auch in Europa?
Ist das groß genug? Nein, natürlich nie. Ja, aber das ist Politik ist schon auch eine Frage der Machbarkeit. Ja, das muss man einfach akzeptieren. Ich glaube auch nicht, man sollte nicht so drauf schauen, nach meiner Meinung. Das ist jetzt erste Säule gegen zweite Säule. Überhaupt nicht. Ja, die erste Säule ist völlig unbenommen, die braucht es. Sie wird nur schwieriger aufgrund der Demografie. Demografie ist eines der schwierigsten Dinge zu steuern. Ja, das sind hochindividuelle Lebensentscheidungen von Menschen, die können sie politisch nicht verordnen. Ja, es gibt viele historische Beispiele, wo man Gott sei Dank gesehen hat, dass es nicht funktioniert hat. Und da ein zweites Standbein zu schaffen, das sozusagen die erste Säule unterstützt, oder man kann ja auch Zwischenmodelle überlegen. Ja, es ist ja nicht Gott gegeben, dass das genauso bleiben muss, wie es jetzt ist. Aber sozusagen grundsätzlich Volksvermögen aufzubauen, um zukünftige Pensionszahlungen zu stärken, finde ich extrem wichtig. Was soll ich denn sonst meinen Kindern erzählen? Mir geht's gut und mir ist egal, wie es euch geht. Das kann ja wohl nicht sein. Ja? Und wir haben auch unsere Stiftung, die sich sehr stark jetzt in den letzten 2-3 Jahren schon um das Thema zweite Säule kümmert. Ja? Also Antwort 1, ich halte das für extrem notwendig. Und die Frage der Dimension, sind jetzt 700 Millionen genug oder nicht, glaube ich, muss man ein bisschen anders drauf schauen. Ich habe irgendwann den Chef des norwegischen Staatsfonds kennengelernt, dieses Jahr im Frühjahr. Die haben natürlich eine andere Ausgangsbasis. Die haben halt Öl. Und durch dieses Öl haben die ein unglaubliches Volksvermögen geschaffen. Wir haben jetzt nichts eigentlich. Also jetzt, wenn man so, es wächst hier keine besondere Pflanze oder so. Ja. Das heißt, unser Kickoff für Volksvermögen ist natürlich ein anderer, ein beschränkterer. Aber wir haben in dieser ÖBAG wirklich gute Companies, die wahrscheinlich so einen Marktwert haben von ungefähr 30 Milliarden, die ungefähr 1,3, 1,4 Milliarden Dividende ausschütten. Und die Hälfte dafür zu verwenden, anderes aufzubauen, finde ich großartig. Das ist natürlich schon auch was man mit dem Finanzminister besprechen muss, das ist klar. Aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung.
Helena Berchter, das ist mein Name. Ich hätte eine Frage zur Akquisition in Polen, inwiefern die zur Strategie der Erstbank in der Erreichung der Klimaziele und auf dem Weg zur Klimaneutralität mitgedacht worden ist, weil ich nehme an, dass viel Kohlegeschäft binnen, ob das eine entscheidende Komponente war.
Natürlich. Und Polen bitte auch in Betracht sind, ist nicht schwarz und weiß. Sie haben völlig recht, dass da natürlich noch viel Kohleproduktion stattfindet, das stimmt. Aber wenn Sie anschauen, was die sozusagen an der Baltischen See machen, da nähern sie sich sehr stark den baltischen Staaten an. Da verwenden sie stark Technologie, um sozusagen Alternativenergie herzukriegen. Und ich bin relativ sicher, dass in Polen in 3 bis 4 Jahren auch in dem Bereich in Europa führend sein wird, wie sie sozusagen Technologie dafür einsetzen, um Alternativen für Energieproduktion anzuziehen.
Das heißt, es zahlt positiv ein?
Es wird kurzfristig nicht positiv einzahlen, langfristig, mittelfristig, sagen wir mittelfristig auf jeden Fall.
Meine Frage ist, was erwarten Sie sich in den Externen in Polen und welche Rolle spielt der Krieg in der Ukraine in den ganzen Sachen?
Naja, also lassen Sie mich mit dem Krieg beginnen. Es ist für mich wahnsinnig schwer abschätzbar, wie lange dieser Krieg noch dauert. Besonders optimistisch bin ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, ich glaube, dass das eine Situation ist, die einfach schrecklich ist und im Moment wenig Potenzial hat, deutlich besser zu werden. Polen hat es in den letzten 10 Jahren geschafft und wird das, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren noch verstärken, die Kombination zwischen wirtschaftlicher Power und militärischer Power zu kombinieren. Und das ist ja auch einer der wesentlichen Gründe, warum Polen jetzt wieder in so einem Weimarer Dreieck gefragt ist, warum Polen in Visegrad gefragt ist. Und ich glaube, dass sich das politische Zentrum Europas mittelfristig von Westeuropa eher zu Zentraleuropa, Skandinavien verschieben wird. Nicht? Weil dort war immer schon sozusagen militärische Power stärker von Relevanz aufgrund der Ostflanke sozusagen zu Russland. Das heißt, da haben die Länder einen Vorsprung und gleichzeitig sind sie in dem Aufholmodus oder im skandinavischen Raum einfach extrem gute Wirtschaftskultur. Und ich glaube, dass Europa diese Kombination aus Wirtschaftsstärke plus militärischer Kraft, das wird, also ohne dem wird es nicht funktionieren. Ja, ideal wäre es dann noch, wenn wir sozusagen der Kontinent wären mit der besten Bildung. Das halte ich für realistisch, ehrlicherweise. Dann sind wir back on track.
Sophia Lorca, mein Name. Ich bin auch als Next Gen, also Scholarship Holder hier und wollte meine Fragen stellen aus der Perspektive der nächsten Generation von Unternehmern und Unternehmerinnen. Mhm. Und meine Frage ist, wenn man in Europa jetzt als nächste Generation eben vorhat, ein Unternehmen zu gründen, worauf würden Sie oder was würden Sie uns raten, worauf wir besonders unser Auge legen soll, weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben?
National unabhängig.
Sie können auch gerne darauf Bezug nehmen.
Also ich habe ja knapp 4 Jahre lang in Estland gelebt. Dort eine Company zu gründen, ist nahezu eine Freude. Weil das haben sie in sehr kurzer Zeit erledigt. Sie können das alles digital machen und sie müssen keine Abgaben zahlen an irgendwelche Interessensvertreter oder so, sondern sie machen einmal ihr Ding. Sehr gutes Geschäftsumfeld. Ich glaube, die große Frage für Startups oder junge Unternehmer ist, wie kann ich in Europa skalieren? Nicht, da gibt es jetzt Diskussion um dieses 28. Regime in der Europäischen Union, halte ich für eine großartige Idee. Aber der wesentliche Tipp, wenn ich das so sagen darf, den ich Ihnen geben würde, lassen Sie sich nicht abschrecken. Wir operieren jetzt in 8 Märkten. Natürlich sind wir am Abend müde, ja, aber es geht. Ja, und es ist nicht immer so, das ist ein bisschen so ein Narrativ, den wir uns lange selber eingeredet haben, dass man cross-border in Europa nichts machen kann. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Natürlich habe ich nationale Aufsichten, die manchmal andere Interessen haben und so, aber das ist ja völlig normal im Unternehmertum. Wir haben ja als Unternehmer nie die Situation, dass alles immer überall perfekt funktioniert, oder? Dafür gibt es uns ja, oder? Und das macht ja auch Spaß. Also nicht abschrecken lassen, in ein Land gehen, wo vor allem am Anfang wenig Bürokratie da ist und wo man einfach Dinge ausprobieren kann.
Und vielleicht noch kurz, wenn ich noch was anschreibe, in Bezug auf Österreich vielleicht. Mhm. Was würden Sie sagen, dass da in Österreich momentan aussieht? Also jetzt haben Sie Estland vorgeschlagen, also bewusst einer
Österreich. Na, weil ich das gut kenne.
Okay. Aber sonst, wie sind Sie es in Österreich generell, wie lagen momentan dazu?
Ich glaube, dass das in Österreich in den letzten 10, 15 Jahren auch ein Kapitalmarkt für junge Unternehmen entstanden ist. Also was der Oliver Holle und sein Team mit der Speed Invest herbekommen haben. Auch was ein Bernhard Sagmeister mit der AWS und das öffentlich, ja, zusammengekriegt hat mit diesen Gründerfonds. Da ist viel Gutes passiert. Also es ist jetzt sozusagen genug Kapital da, um Gründerideen zu unterstützen. Bürokratie kann immer weniger werden. Ja, das ist, also da haben wir noch Aufholbedarf in Österreich, aber ist trotzdem managebar. Das Land braucht viel mehr Gründer. Das ist sehr klar, oder? Also es sollte die Anzahl der Unternehmer, die Anzahl der Beamten irgendwann übersteigen. Das ist ein einfach zu merkender KPI.
Das ist ein gutes Stichwort zur kleinen Schlussrunde. Wir haben jetzt schon die zweite Säule erwähnt. Danke für die Fragen, die hätte ich auch vorbereitet gehabt. Wir haben jetzt das Gründen erwähnt. Ich will trotzdem noch einmal nicht ins Jammern verfallen, aber so quasi einen Wunschbrief an nicht das Christkind, sondern die Bundesregierung. Was muss in den nächsten 1-2 Jahren dringend angegangen werden?
Die Kraft und die Bereitschaft, langfristige Entscheidungen zu treffen. Egal in welchem Bereich. Ich glaube, wir haben Bildungsthemen, wir haben Gesundheitsthemen, wir haben Klimawandel. Also ich glaube, wir wissen alle relativ genau, was wir vor uns haben. Und natürlich ist das in einer Dreierkoalition nicht immer einfach, aber das ist ja per Definition klar. Das heißt, das sollte uns ja auch nicht überraschen. Ne? Das ist normal, dass sich da Gespräche aneinander reiben und dann gibt's ein Ergebnis. Aber diese Bereitschaft, strukturelle Themen anzugehen, ist was, was, glaube ich, man der Bevölkerung schuldig ist und was die Bevölkerung erwartet. Und ich glaube auch, wenn man ein paar härtere Entscheidungen trifft, die nicht nur große Zustimmung ernten, glaube ich, wird es in der Bevölkerung Respekt dafür geben, dass die Regierung sich langfristig um dieses Land kümmert. Und ich glaube, sie sind am richtigen Weg und das wäre mein Wunsch. Sie sollen jetzt in dieser Energie weiter tun und ein paar größere Sachen anschieben.
Größere Sachen anschieben, wenn wir jetzt nochmal zur ersten Group kommen. All die Themen, die wir jetzt auch aus dem Publikum gehört haben. Wir haben jetzt lang über den Merger mit Polen gesprochen. Wenn ich ins Jahr 2030 schaue, was müsste Peter Bosek sagen, was müsste passieren, dass er sagt, das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen? Was sind die nächsten großen Brocken, die man in der erste angehen muss?
Wenn es mir 2030 gelungen ist, in den Ländern, in denen wir operieren, im Schulterschluss mit den lokalen Regierungen, das in so eine Richtung zu bringen, dass wir begonnen haben, moderne Wirtschaftsinfrastruktur zu bauen und gleichzeitig sozusagen das Klimathema mit in Betracht ziehen. Das ist ein extrem wesentlicher Teil einer europäischen Wirtschaftsinfrastruktur. Wenn wir das herkriegen, und ich habe das Riesenglück, dass ich eine sensationelle Mannschaft habe, dann bin ich happy.
Mit Blick auf die Uhr sage ich danke vielmals fürs Kommen, fürs Zuhören und fürs heute dabei sein, für die Fragen. Machen Sie es gut und bis bald.